Ja, ich war richtig, richtig lange nicht mehr da. Ich glaube, jetzt 6 Wochen war ich nicht mehr hier im Gottesdienst. Ich war in Schweden, dann habe ich 3-mal in Gelsenkirchen gepredigt. Und ich finde es richtig krass, wie viel sich verändert hat, dass schon wieder viele, viele Leute da sind, die ich gar nicht kenne. So. Das ist immer krass zu sehen, was sich alles verändert. Dann starten wir jetzt Kindersozo, das Café Soll 11 eröffnet seine Türen. Wir hatten eine richtig starke Schwedenfreizeit, deswegen haben sich auch unsere Jugendgruppen verändert. Omikron, da sind dann viele jetzt zu Omega, weil sie irgendwie das 13. Lebensjahr erreicht haben, und Omega ist jetzt richtig viel und voll da. Hallo, ihr sitzt da schon so. Das ist sehr, sehr coole Sachen, die sich verändern. Auch in der Kinderkirche wird es einige Veränderungen geben. Wir werden ein paar Räume umbauen und vielleicht für euch auch das Allerspannendste, wie man auch heute schon sieht: Wir haben neue Möglichkeiten, ne, ab Herbst Gottesdienst zu feiern. Und dazu möchte ich was sagen. Ihr sitzt jetzt alle schon hier drin, und das ist tatsächlich auch unser Plan ab Oktober mit der 3G-Regel, also und kostenlosen Selbsttests hier in der Gemeinde, hier Gottesdienst drin zu feiern. Und ihr seht, ich fand es ja richtig krass. Wir dachten so, ah, wer kommt bei diesem Wetter? Ich meine, ihr müsst euch darauf einstellen, heute ohne Dach, mit Regenschirm bei diesem Wetter draußen zu sein. Wir dachten, vielleicht kommen so 10 Leute, keine Ahnung. Und jetzt, ich denke, 40 sind es mindestens hier. Also richtig krass, und ich vermute, dass es mehr gewesen wären, wenn besseres Wetter gewesen wäre, weil wir haben es ja null vorher angekündigt, dass wir Gottesdienst hier drin feiern. Also, das bedeutet, dass höchstwahrscheinlich, und da gehen wir von aus, wir gehen davon aus, dass die Gemeinde weiter wachsen wird, gerade in den nächsten Monaten. Es ist viel los, es passiert viel, und wir gehen davon aus, dass wir nicht hier in diesen Raum alle reinpassen werden. Dieses Problem gibt es ja schon ganz, ganz lange. Auch vor Corona haben nicht alle hier reingepasst. Wir haben die Wände rausgerissen. Trotzdem mussten Leute hinten stehen. Und immer, wisst ihr, haben wir auf den ganzen Mitgliederversammlungen und so immer davon erzählt: Okay, wir brauchen eigentlich ein neues Gebäude. Was machen wir? Wie können wir es machen? Und heute verrate ich, wie wir zumindest mittelfristig hier weitermachen werden, räumlich. Und zwar haben wir uns gedacht, wir bleiben hier drin zuerst und machen einen Overflow-Room. Overflow-Room heißt, wenn nicht alle hier reinpassen, werden wir einen zweiten Raum haben, in den der Gottesdienst übertragen wird. Und dort sind dann auch nochmal vielleicht eine Moderation, vielleicht ist auch mal die Predigt von dort. Das nennt man Overflow-Room. Machen viele, viele Gemeinden in Deutschland und auch in Amerika und weltweit ebenfalls schon so, und die fahren damit sehr gut. Jetzt hatten wir überlegt: Okay, wo packen wir diesen Overflow-Room hin? Man könnte irgendwie noch einen großen Raum da oben in diesem Gebäude mieten, aber wir dachten, naja, manche Leute stehen halt wirklich auch drauf, den ganzen Winter über draußen zu sein. Deswegen wird das hier da draußen unser Overflow Room. Wir werden die Traverse umbauen, kleiner machen und ein festes Dach installieren, dass wir nicht jeden Sonntag ein Dach auf- und abbauen müssen. Wir werden eine Leinwand hier haben, und ihr werdet praktisch mit Blickrichtung hier rein sitzen oder stehen dürfen, wie ihr das wollt, wenn jemand raus möchte. Und im Grunde ist es so: Alle, die zu spät kommen und hier drin keinen Platz mehr finden, müssen halt draußen stehen. Das heißt, pünktlich sein lohnt sich jetzt richtig. Ihr werdet aber draußen den gleichen Ton haben, genau sehen, was hier drin auf der Bühne passiert, über einen Beamer, über Leinwand. Jonathan wird sich da um alles kümmern. Und deswegen da draußen auch dann überdacht, nicht so wie heute. Ja, heute müsstet ihr im Regen stehen, aber es wird dann fest überdacht sein, wird von einem Statiker und so. Also, wir kümmern uns darum, dass das so funktionieren kann. Und dann können wir locker, weil wir ja ohne Abstände mit 3G hier drin sitzen dürfen, draußen würden wir mit Abstand weiterhin machen. Dann bräuchte man nämlich auch da draußen gar keinen Test, und draußen dürfte man dann auch ganz entspannt ohne Maske singen. Also hat auch Vorteile, draußen zu sein. Und damit das Ganze funktionieren kann, also wir haben hier drin schon jetzt heute Morgen groß rumgeräumt und so weiter, sieht eigentlich schon wieder ganz gut aus, aber wir werden in den Kinderräumen einiges umbauen müssen. Wir werden hier ein bisschen noch mehr aufräumen, putzen, renovieren müssen, und dann natürlich draußen Großprojekt. Diese ganze Traverse, was ihr seht, muss komplett abgebaut werden. Die Bühne kommt weg und so weiter und wird kleiner gebaut. Und da haben wir 2 Tage, 2 Samstage, Pimp My Church Days angesetzt, den 18. September und den 25. September. Und da brauchen wir alle, die können. Und irgendwie draußen brauchen wir mindestens 12 Leute für die Traverse hier drin mit den ganzen Umbauarbeiten, Renovierung, Putzen und so weiter. Gerne 20 Leute. Also wir brauchen jede Hände, die helfen können. Und deswegen meldet euch gerne entweder bei Jonathan oder bei Sonja an oder kommt jetzt nach dem Gottesdienst, die sind beide heute nicht da, gerne auf mich zu und sagt, hey, ich kann helfen, ich bin dabei, geht um 10 Uhr los am Samstag, aber du kannst auch nur an einem Tag kommen, du kannst auch nur für 2 Stunden kommen, jede Hilfe ist da sehr willkommen. Das wird sehr, sehr spannend werden, wie das wird, auch mit so einem Overflow-Room, also vielleicht testet man das jetzt erstmal draußen, weil das Coole ist ja, der Unterschied, einfach nur den Livestream zu Hause zu gucken, ist halt, dass du hier trotzdem vor dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst die Gemeinschaft hast und die Brötchen hast und den Kaffee hast und alles so. Also das ist schon trotzdem attraktiv, auch wenn du nicht direkt den Blick auf die Bühne hast. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich werde, also wenn ich nicht hier vorne stehen muss und predigen muss, werde ich da auch gerne draußen sein, weil ich habe es einfach voll geliebt, auch einfach in der frischen Luft zu sein. Also sehr spannende Zeiten liegen vor uns und wir sind sehr gespannt. Wir gehen als Leitung wirklich davon aus, dass wir in den nächsten Monaten noch weiter stark wachsen werden. Wir werden wieder Taufen feiern, auch verrate ich schon mal, in 2 Wochen werden wir die nächste Taufe wieder feiern. Also richtig, richtig cool und wir sind da sehr gespannt drauf. Aber jetzt genug geschwärmt, starten wir rein in die Predigt. Jesus fragt seine Jünger, ich rutsche mal noch ein bisschen hier rüber, für wen haltet ihr mich? Für wen haltet ihr mich? Diese simple Frage ist wahrscheinlich die alles entscheidende, die wichtigste Frage, die du dir überhaupt stellen kannst. Und die Antwort auf diese Frage ist allerdings genauso facettenreich wie dieses Lieblingsbild von Jesus, was ich hier rausgesucht habe, das mag ich richtig, so ganz viele Facetten von Jesus und genauso facettenreich ist die Antwort auf diese Frage. Und deswegen möchte ich mit dieser Predigt heute in eine neue und auch eine bisschen besondere Predigtserie einsteigen. Besonders ist die Predigtserie deswegen, weil ich sie jetzt nicht die nächsten 4 Sonntage hintereinander irgendwie dazu reden werde, sondern diese Frage ist so wichtig, dass wir sie uns, glaube ich, immer wieder stellen müssen. Und deswegen möchte ich über das nächste Jahr verteilt immer wieder mal eine Predigt zu genau diesem Thema machen. Diese Frage ist so bedeutend, dass wir uns immer wieder neu stellen müssen. Und dabei ist es Jesus selbst völlig scheißegal. Diese Frage ist ihm völlig egal. Ich stelle mal die Behauptung auf, dass Jesus der Mensch auf der Welt ist und war, dem es am allerwenigsten wichtig war, was die Leute über ihn dachten. Jesus fehlt dieses Willing-to-Please-Gen, was Hunde und Menschen gemeinsam haben, sodass sie unbedingt gefallen wollen, dass sie gerne gemocht werden wollen, dass sie gerne... Das fehlt ihm komplett. Jesus bringt es fertig, immer wieder seine Freunde, seine Familie und alle anderen Menschen immer wieder vor den Kopf zu stoßen. Und er macht sich unbeliebt, fast jedes Mal. Jesus hat den schlechten Ruf, ein Fresser und Säufer zu sein, der mit Huren, Zöllnern und anderen Sündern abhängt. Und ja, es gibt auch immer wieder diese Momente, wo ihm die ganze Menschenmenge zujubelt, aber dann redet Jesus meistens immer so lange weiter, bis sie dann doch denken, nee, das, also gerade habe ich ihm ja noch zugejubelt und dachte, habe ihn richtig abgefeiert, aber das sagt er ernsthaft jetzt? Nee, der muss verrückt sein. Er redet so lange weiter, bis die Leute ihn für verrückt halten, bis sie ihn für besessen verhalten, bis sie ihn für den Teufel selbst halten und bis sie Steine auf ihn nehmen, um ihn zu steinigen. Und dann, sie hassen ihn so richtig, tatsächlich am Ende töten sie ihn. Und sie glauben, indem sie ihn töten und hinrichten am Kreuz, tun sie Gott einen Gefallen. Jesus ist also absolut nicht der Typ dafür, der es braucht und Wert darauf legt, was die Leute über ihn denken. Und doch fragt er seine Jünger in Lukas 9, Vers 18 hier. Als Jesus einmal sich zum Gebet zurückgezogen hat und nur seine Jünger bei ihm waren, fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Und dann ihre Antwort, die einen halten dich für Johannes, den Täufer, andere halten dich für Elia und wieder andere sagen, einer der Propheten sei auferstanden. Und ihr, fragte er sie, für wen haltet ihr mich? Jesus stellt diese Frage, aber nicht, weil er irgendeine Art Selbstbestätigung bräuchte, sondern er stellt diese Frage wegen uns. Jesus weiß, dass wir diese Frage brauchen. Für wen halte ich Jesus? Für wen hältst du Jesus? Das ist die alles entscheidende Frage. Und Jesus fordert uns dazu auf, darüber nachzudenken. Jesus fordert uns darüber auf, eine Antwort darauf zu finden. Und die Antwort, wie auch immer sie bei dir aussehen mag, wird tatsächlich, das verspreche ich dir, dein Leben beeinflussen. Bono, der Sänger von U2, das ist der Typ hier, falls ihr ihn noch nicht kennt, sagte einmal, wer Jesus war, ist für Christen eine entscheidende Frage. Ich glaube nicht, dass man ihn nur als großen Denker oder großen Philosophen bezeichnen kann. Er wurde gekreuzigt, weil er sich als den Sohn Gottes bezeichnete. In meinen Augen war er also entweder der Sohn Gottes oder er war verrückt. Doch kann ich nur schwer akzeptieren, dass in 2000 Jahren viele Millionen Leben, die halbe Erde, sich durch irgendeinen Verrückten berührt und inspiriert gefühlt haben sollte. Das kann ich nicht glauben. Wie auch immer du diese Frage beantworten wirst, sie wird was mit dir machen. Und die Antwort hat das Potenzial, dein Leben zu verändern. Und deswegen sagt Jesus auch, hey, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit, diese Frage zu beantworten. Das ist keine Frage, die man einfach so zwischen Tür und Angel mal beantwortet und mal drückt kurz drüber. Nee, nimm dir Zeit. Überleg dir gut, was deine Antwort dann auch für Bedeutung hat. Und jetzt bringe ich mal so einen Text, mit dem Jesus sich richtig unbeliebt gemacht hat. Das ist ein Text, den findet man nicht häufig in einem Gottesdienst, weil das ist also, da haben die Leute wirklich den Kopf, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Kommt deswegen sehr wenig im Gottesdienst vor. Aber ich mute ihn euch jetzt mal zu, weil Jesus mutet ihn ja auch zu. Also, so, los geht's. Jesus sagt, wenn einer mit mir gehen will, mir nachfolgen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja, wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Und jetzt bringt er zwei Beispiele, wo er sagt, hey, überlegt dir es gut. Erstes Beispiel, stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen, sagt Jesus. Wird er sich dann nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen? Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundaments aufhören muss. Wer es sieht, würde ihn auslachen und sagen, einen Turm wollte er bauen, aber sein Geld reicht ja nur für das Fundament. Zweites Beispiel, oder stellt euch vor, ein König muss in den Krieg ziehen. Wird er dann nicht vorher mit seinen Beratern gut überlegen, ob seine Armee mit 10.000 Mann die feindlichen Truppen schlagen kann, die mit 20.000 anrücken? Wenn nicht, dann wird er, solange die Feinde noch weit entfernt sind, Unterhändler schicken, um über einen Frieden zu verhandeln. Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht mein Jünger sein. Ja, so, und spätestens nach diesem Statement müsste jedem klar werden, also das ist, also, der hat einen Schaden. Das klingt doch wie ein Sektenführer, wie er im Buche steht. So. Also wir sollen bereit sein, alles für ihn aufzugeben. Meine Frau, meine Kinder, meine Katze, alles hinten anzustellen, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Das hat so wenig mit einem schönen Wetter-Christsein zu tun wie Ponyhof mit einem Schlachthof. Und Bono hat recht. Ja? Wenn Milliarden von Menschen sich von so jemandem, der sowas raushaut, inspiriert und begeistert haben lassen, dann muss man es doch mit der Angst zu tun bekommen. Außer die Sachen, die er sagt, stimmen tatsächlich. Wenn es stimmt, dass es einen Gott gibt und wenn es stimmt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann wird diese Antwort dein Leben ganz schön auf den Kopf stellen. Und deswegen sagt Jesus, überleg's dir gut. Überschlag die Kosten. Kannst du den Turm auch bis zum Ende bauen? Prüf deine Antwort. Prüf deine Entscheidung. Denn nur wenn du sicher beantworten kannst, wer Jesus wirklich für dich ist, bietet dir das ein tragfähiges Fundament für dein Leben, für dein Glauben. Stell dir also immer wieder diese Frage und beantworte sie. Für wen haltet ihr mich? Wer ist Jesus für dich? So, und das Geniale ist, du musst diese Frage nicht aus dem Bauch heraus entscheiden. Jesus sagt uns nämlich, wer er ist. An vielen Stellen in der Bibel und vielen Facetten, so wie dieses Bild hier zeigt, sagt er uns, wer er ist. Und wir dürfen Jesus beim Wort nehmen und dürfen ihn erleben. Der Glaube ist keine Theorie, kein bloßes Gedankengebäude, sondern erlebbare Wahrheit. Wenn Jesus etwas über sich selbst sagt, dann sagt er nicht einfach so, friss oder stirb, glaub's, sondern er sagt, ich bin das und du kannst mich auf diese Art und Weise erleben, in deinem Leben persönlich. Er will, dass seine Worte für uns Realität werden. Und so ist es auch bei dem Statement, das wir uns heute anschauen wollen. Jesus sagt uns, wer er ist. Eine Facette davon, die wir anschauen wollen, ist Johannes 8, Vers 12. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Also schon wieder ein Satz, den er hier raushaut, den die Leute damals in den falschen Hals bekommen haben. Entweder ist das hier die krasseste Selbstüberschätzung ever. Ich meine, Jesus verlässt alle Regeln der Kunst. Jeder Gelehrte, der irgendwie was drauf hat, würde dir den Weg zur Erleuchtung zeigen. Und Jesus macht es genau umgekehrt. Er sagt einfach, Leute, ich bin die Erleuchtung. Ich bin das Licht des Lebens. Entweder ist das die krasseste Selbstüberschätzung ever, oder aber es ist was dran. Und das wollen wir heute bedenken, wir wollen es gut überlegen, wir wollen es ausprobieren und erleben. Ich habe nur zwei Punkte, über die ich mit euch sprechen möchte. Die Finsternis und das Licht. Also, jumpen wir direkt rein. Die Finsternis. Was meint Jesus denn damit, dass wir in der Finsternis umherirren? Auf der Schwedenfreizeit haben wir an einem Abend, war sehr lustig, Blindenfußball gespielt. Ich weiß nicht, ob das alle von euch kennen. Hier habe ich euch mal ein Bild mitgebracht. So. Blindenfußball ist, du kriegst die Augen verbunden und siehst nichts. Und dann spielst du einfach ganz normal Fußball. Aber am Rand, seht ihr hier, am Rand stehen Leute und die sehen natürlich was und die dürfen dich dirigieren. Damit du weißt, wo der Ball ist, wo du hinschießen musst und so weiter. In Schweden standen da allerdings 30 Leute circa am Rand und haben so laut geschrien, wie sie nur konnten. Mit meiner zarten Stimme, ich musste auch eine dirigieren, bin ich nicht durchgekommen. Also, es war ein sehr lustiges Spiel und vor allem fand ich es so krass zu sehen, wie orientierungslos die Spieler waren. Also als Zuschauer denkst du dir ja, ey, das gibt's doch nicht. Die steht direkt vom Ball, direkt. Also sie fühlt doch, wo dieser Ball ist und dann, du hast doch irgendwo ein Gefühl dafür, wo das Tor ist und du schießt doch einfach mal drauf oder lauf doch einfach mal hin. Du denkst so, das kann ich. Ich fand's wirklich beeindruckend, wie schlecht die Fußball gespielt haben. Alle, obwohl da richtig gute Fußballspieler dabei waren. Aber ich konnte es mir nicht erklären. Das kann doch nicht so schwer sein, Leute, komm. Einfach mal losrennen, komm, den Ball erfüllen, draufhauen, ist nicht. Aber wenn du die Augen verbunden hast, wenn du nichts siehst, sieht die Welt ganz anders aus. Es ist unglaublich schwer, aus Dutzenden von Stimmen, die dich anschreien, die eine Stimme rauszuhören, die dich dirigieren soll. Unglaublich schwer. Du weißt nicht, in welche Richtung du laufen musst. Du weißt nicht, wo der Ball liegt, mit dem mal hin und her geschossen. Du hast Angst vor der Kollision mit deinen Mitspielern. Und du machst deswegen auch nur so zaghafte, vorsichtige Schritte. Und wenn dann doch einmal der Ball vor deinen Füßen ist und du irgendwie, dann weißt du nicht, in welche Richtung du jetzt schießen musst. Du verfehlst das Ziel. Und exakt das meint Jesus, wenn er davon spricht, dass wir in der Finsternis umherirren. Die Menschen haben keine Orientierung. Sie wissen nicht, in welche Richtung sie wollen und sollen. Sie kennen das Ziel nicht. Und es fällt ihnen schwer, aus Dutzenden von Stimmen, die sie tagtäglich anschreien, die eine richtige herauszuhören, auf die sie hören sollten. Jesus sagt über die Pharisäer, also über die damalige Elite des Volkes Israel, sogar Folgendes. Sie sind blinde Blindenführer. Und wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide in die Grube. Das ist ein ganz schön krasses Urteil, das Jesus da fällt. Stell dir mal vor, Jesus würde dieses Urteil über die Elite Deutschlands fällen. heute. Über Deutschlands Professoren, Philosophen, Vordenkern, Unternehmer, Politiker, Wissenschaftler, wo er einfach sagen würde, sie sind blinde Blindenführer. Das wäre ganz schön krass. Sie stochern einfach nur mit ihren blinden Stöcken irgendwie so im Nichts umher. Tatsächlich fällt Gottes Urteil über die Menschheit wie folgt aus. In Römer 1 heißt es, die Menschen verloren sich in sinnlosen Gedankengängen. Und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen. Und dann ein paar Verse weiter. Gott war ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Und folglich tun sie Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten. Sie sind voller Unrecht und Gemeinheit, Habgier, Bosheit, Neid, ja sogar Mord, voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit. Klingt ganz schön finster, wobei draußen ist auch finster für so einen Sonntagmorgen. Aber ja, wir sind bei dem Punkt Finsternis. So, das müssen wir kurz aushalten. Ne? Aber auch wenn du dich nicht gerne damit beschäftigst, muss man doch zugeben. Also ja, wenn dein Morgen heute irgendwie mit einem leckeren Nuss-Nougat-Croissant gestartet ist, was dir ans Bett gebracht wurde, so, wenn deine Kaffeemaschine dir so einen leckeren Latte Macchiato gezaubert hat, während du irgendwie die Silhouette deiner Frau in den ersten warmen Morgensonnenstrahlen angeschaut hast. Vielleicht, also ich weiß nicht, ob dein Morgen so aussah, Instagram-able, keine Ahnung. Meiner sah ein bisschen anders aus, aber also die Sonnenstrahlen haben gefehlt, sonst nichts. Aber trotz allem musst du dann doch zugeben, es gibt in dieser Welt auch diese Finsternis. Ja, egal wie Instagram-able dein Morgen war. Ja, okay, das gibt es auch. Ja, unser Wohlstand basiert zu einem Großteil auf Ausbeutung, aus Habgier und Unrecht. Ja, viele Menschen haben gerade durch Corona ihr Vertrauen in die Eliten dieser Welt verloren. Ja, wenn man an die Taliban denkt oder so, dann könnte man sagen, ja, es gibt durchaus blinde Blindenführer. Und auch vor Corona und vor Taliban war ja längst nicht alles happy. Ein bekannter deutscher YouTube-Kanal beschreibt das Lebensgefühl der Generation, also der neuen Generation 2019, Video von 2019, also noch vor Corona, folgendermaßen. Wir sind eine Generation, die keinen Krieg mehr erlebt hat. Eine Generation, die eigentlich alles hat, was sie jemals brauchen könnte und reicher ist als alle Generationen vor ihr und sich gerade deshalb fragt, was wohl der Sinn von all dem ist. Wie Tyler Durden es im legendären Film Fight Club gesagt hat, wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte, Menschen ohne Zweck und ohne Ziel. Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression. Unser großer Krieg ist ein spiritueller. Unsere große Depression ist unser Leben. Und wir sind kurz, ganz kurz, vorm Ausrasten. Genau dieses Lebensgefühl trifft den Nerv der neuen Generation. Unsere große Depression ist unser Leben. Wir haben so viele Möglichkeiten wie nie zuvor, aber auch so wenig Orientierung wie nie zuvor. Aber ich muss mir gar nicht all diese gesellschaftlichen, globalen Zusammenhänge irgendwie vor Augen führen. Zumindest bei mir reicht es auch schon vollkommen aus, wenn ich einfach in mein eigenes Leben reinschaue. Einfach meine eigenen Gedanken, was ist in meinem Kopf drin, reicht bei mir völlig aus. Denn ich muss sagen, ja, da ist auch viel Finsternis drin. Da ist viel drin von dem, was die Bibel hier aufgezählt hat. Da ist Bosheit drin, da sind irgendwelche verqueren Lügen drin, die ich irgendwie über mich selber glaube. Da sind Ängste, die ich habe, da sind irgendwelche verwirrten Gedanken. Da ist viel Orientierungslosigkeit bei mir da, da ist sinnlose Niedergeschlagenheit da, wo ich gar nicht weiß, wo kommt das jetzt eigentlich alles so her, was ist eigentlich mein Problem und was soll ich jetzt eigentlich, so was ist bei mir zu finden. Ich hoffe, dass es in deinem Kopf und in deinem Herzen besser aussieht als bei mir, sonst habe ich echt Angst vor dir so ein bisschen, aber wenn es auch nur halb so viel Mist in deinem Kopf ist wie bei mir, dann brauchst du ja nicht lange grübeln, was die Bibel meint, wenn sie schreibt. Die Menschen verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Wie komme ich raus? Aus der Finsternis. Wie halte ich das Hamsterrad meines Lebens an? Wie finde ich heraus, was richtig und falsch ist? In welche Richtung ich gehen soll? Wie komme ich raus aus meinen Ängsten? Wie kann ich diese gedankliche Abwärtsspirale aufhalten? Wer oder was kann mir Orientierung geben? Welchen Sinn hat das alles? Wie werde ich meine Dämonen los? Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Was ist die Wahrheit? Wo finde ich das wahre Leben? Wie komme ich raus aus dieser Finsternis? Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben, das zum Leben führt. Als ich an diesem Punkt in der Predigt angelangt bin, allein beim Schreiben habe ich Gänsehaut bekommen. Das war für mich so ein, und jetzt auch, ich kriege jetzt gerade Gänsehaut. Also für mich ist das so, wow. Wenn das stimmt, das ist Gänsehaut-Moment für mich. Ich nehme euch mal kurz mit hinein in die Situation, in der Jesus das sagt. In Jerusalem war nämlich gerade das Laubhüttenfest zu Ende gegangen. Laubhüttenfest ist ein riesiges Fest, dauert 7 Tage lang, sollte die Israeliten daran erinnern, wie Gott sie rausgeholt hat aus Ägypten. Und dann mussten sie in Laubhütten wohnen in dieser Zeit, auch so wie sie in der Wüste auch keine festen Häuser hatten, sollte sie daran erinnern. So, auf jeden Fall war eine Besonderheit auf diesem Fest, dass 4 riesige goldene Schalen, Leuchter, auf den Tempelmauern verteilt wurden. Die wurden mit jeweils 65 Litern Öl gefüllt und angezündet. Und es hieß, dass es in ganz Jerusalem keinen einzigen Hof gab, der nicht von diesem Licht nachts erfüllt wurde. Ganz Jerusalem war taghell. Die Nacht wurde taghell und dann wurde fröhlich gefeiert, was das Zeug hielt. Und dieses Spektakel haben die Zuhörer von Jesus noch vor Augen. Das war gerade. Und am nächsten Tag sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Jesus erleuchtet nicht nur ganz Jerusalem bei Nacht, sondern er ist das Licht für die ganze Welt. Da scheint er rein in diese Finsternis. Mit diesem einen Satz macht Jesus alles hell. Jesus holt dich raus aus der Finsternis, er nimmt dir die Angst in der Dunkelheit. Jesus schenkt Hoffnung, wo Verzweiflung ist. Jesus gibt deinem Leben einen Sinn und ein Ziel und eine Richtung. Er sagt dir, was richtig und falsch ist. Jesus schenkt dir ein wahres, ewiges, erfülltes Leben, wo eigentlich Tod und Verfall herrschen. Jesus deckt dir die Wahrheit auf. Er schenkt dir Orientierung. Er zeigt dir die Richtung für dein Leben. Und das behaupte nicht ich. Das behauptet Jesus selbst. Jesus selbst erhebt sich hier zum Gott. Nur Gott ist das Licht der Welt. Und Jesus sagt, ich bin's. Ich bin das Licht der Welt. Und dieses Statement können die Pharisäer, die damalige geistliche Elite, natürlich nicht so stehen lassen. Sie hören, was Jesus da Ungeheuerliches behauptet und sie wissen die Tragweite von dem Ganzen und sie erwidern ihn sofort, du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Aber Jesus erwiderte, auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß, wo ich hergekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ihr urteilt nur nach menschlichen Maßstäben. Und hier liegt der Knackpunkt. Ja, wenn ich nach menschlichen Maßstäben urteilen würde, dann müsste ich sagen, ey, dieser Jesus, krasser Narzisst oder verrückt oder noch Schlimmeres, ich weiß es nicht, aber kann er nicht anders sein. Wir wissen nicht, woher Jesus kommt. Wir wissen nicht, ob er wirklich Gottes Sohn ist. Und wir wissen auch nicht, ob er wirklich in den Himmel aufgefahren ist, so wie die Bibel uns berichtet und jetzt zu Rechten Gottes sitzt. Wir wissen nicht, wo er herkommt und wo er hingeht. Wenn wir diese Frage nur mit menschlichen Maßstäben, mit unserem Verstand, mit dem, was wir erfahren haben, mit dem, was wir erlebt haben, mit dem, was wir sehen können, mit dem, was wir wenn wir nur das nehmen, dann wird es uns super schwer fallen, auf diese Frage eine göttliche Antwort zu finden. Und diesen Schritt nimmt Jesus uns nicht ab. Jesus will, dass wir eine Antwort finden. Für wen halten mich die Leute? Und ihr? Für wen haltet ihr mich? Diese Frage stellt Jesus heute Morgen dir ganz persönlich. Für wen hältst du mich? Und Jesus bringt uns keinen wissenschaftlich wasserdichten Beweis, dass er das Licht der Welt ist. Er behauptet es einfach. Er behauptet es nur. Aber seine Behauptung, Glauben zu schenken, nimmt er dir nicht ab. Glaubst du, dass Jesus das Licht der Welt ist? Glaubst du, dass er Gott ist? Für wen hältst du mich? Nimm dir Zeit für diese Frage und denk gut drüber nach. Aber, ganz wichtig, triff diese Entscheidung nicht in deinem Kopf, nicht nur da. Sondern das ist das Geniale an Gott. Er sagt, hey, keine bloße Theorie, kein Gedankengebäude. Auch wenn Gott unsichtbar ist, auch wenn Jesus nicht mehr auf dieser Welt ist, können wir ihn erleben. Wir können erleben, dass er das Licht der Welt ist. Licht der Welt klingt ja so krass allumfassend, so global und groß und so, aber gleich darauf bricht Jesus es ja aufs Kleinste herunter, auf dein persönliches Leben und sagt, wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Wer mir folgt. Jesus spricht jeden Menschen ganz persönlich an. Er ist das Licht der Welt für jeden, der ihm nachfolgt. Jesus spricht ganz persönlich dich an. Du wirst erleben, dass du nicht mehr in deiner Finsternis, egal wie auch immer sie aussehen mag, umherirren wirst, wenn du Jesus nachfolgst. Und Jesus folgen findet nicht nur in deinem Kopf statt, sondern mit deinem ganzen Leben. Mit deinen Beinen, Armen, mit deinem Mund, mit deinem Herzen, mit deinen Händen. Ich mache mal wieder den Captain Obvious. Wenn du ein Abenteuer erleben willst, dann erlebst du es nicht, wenn du einfach sitzen bleibst. Du musst aufstehen und rausgehen. Abenteuer erlebt man auch nicht, indem du nachdenkst. Nachdenken, alles schön und gut, aber Abenteuer erlebst du dann nicht. Ein Abenteuer erlebst du nicht, indem du im Sofa sitzen bleibst. Abenteuer erlebst du nicht, wenn du im Hamsterrad des Lebens einfach drin bleibst. Und genauso ist es bei Gott. Gott ist erlebbar, aber nur, wenn du aufstehst und rausgehst. Du kannst erleben, dass Gott deine Finsternis in Licht verwandelt, aber nur, wenn du deine Komfortzone verlässt. Nur, indem du Jesus nachfolgst. Aber Jesus nachzufolgen, haben wir ja gerade aus diesem krassen Text gehört, das heißt, bereit zu sein, mein Kreuz auf mich zu nehmen. Das heißt, meine Leute, die mir wichtig sind, irgendwo hinten anzustellen und Jesus auf Platz 1 zu setzen. Genau das Gleiche wie bei einem Abenteuer. Genau das Gleiche. Abenteuer, es kostet mich was. Und das, was es mich kostet, ist sehr wertvoll, denn es kostet mein Vertrauen. Ein Vertrauensvorschuss darauf, dass Jesus kein verrückter Spinner ist, sondern dass er das wirklich ist, das Licht der Welt, dass er wirklich Gott ist. Und wenn das so ist, darauf muss ich vertrauen und glauben, aber wenn es so ist, dann ist es richtig krass. Dann geht es richtig ab. Dann. Und Vertrauen heißt im Griechischen genau das Gleiche wie Glauben. Das ist das gleiche Wort. Und da sind wir wieder. Jesus fordert unser Vertrauen, er liefert uns keine wasserdichten Beweise, er will, dass wir ihm glauben. Und dann sagt er aber, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Jesus ist das Licht der Welt, wer es glaubt, wird selig. Wer es glaubt, wird selig. Das ist die schönste Einladung, die es nur geben kann und ich möchte diese Einladung heute Morgen nochmal ganz persönlich aussprechen. Jesus ist das Licht der Welt und er will auch deine Finsternis hell machen. Wie sieht deine Finsternis aus? Was sind die Dinge, die dich lähmen, die dich verwirren, die dich ängstigen, die dir irgendwie den Boden unter den Füßen wegziehen, wo du merkst, ich, keine Ahnung, wo fehlt dir die Orientierung? Wo weißt du nicht mehr, wo eigentlich der Sinn und Ziel deines Lebens eigentlich noch ist? Wo bist du müde und erschöpft? Wo bist du enttäuscht und demotiviert und frustriert vielleicht? Wo zerstört die Macht der Sünde dein Leben? Wo bist du mit Krankheit und Tod konfrontiert? Wo ist dein Leben deine große Depression? Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Du musst nur den Lichtschalter anmachen. Nur den Lichtschalter anmachen. Knipst das göttliche Licht an. Und falls du nicht genau weißt, wo du diesen Lichtschalter finden kannst, hinten die Technik hat viele Lichtschalter, kannst du dir den ganzen Raum hell machen. Aber wenn du nicht weißt, wo du das göttliche Licht anknipsen kannst, dann möchte ich dich einladen, gleich zum Segnungsteam zu kommen. Wir werden hier vorne stehen, mit Maske, und du kannst einfach zu uns kommen und für dich beten lassen. Und wir beten super gerne für dich, dass Gott sich so erlebbar macht für dich. Dass du erlebst, ja, er kommt rein in meine Finsternis und es verwandelt sich in Licht. Dafür wollen wir gerne für dich beten und dafür möchte ich jetzt auch noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du so ein Gott bist. Dass du ein Gott bist, der all das, was auf dieser Welt passiert, sieht. All die Krisengebiete, all die Kriege, die da sind, all die Not und all das Leid, was da ist, dass auch heute an diesem Tag wieder so viel Leid, so viel Ungerechtigkeit da ist, das alles siehst du und du benennst es. Ja, es ist nicht gut, es ist Finsternis da auf dieser Welt. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht nur die globalen Zusammenhänge sieht, sondern dass du ganz persönlich in mein Leben reinschaust. Du weißt genau, wie es in meinem Herzen aussieht. Du weißt genau, wo meine Finsternis ist. Und Jesus, du sagst es und wir wollen dich beim Wort nehmen. Du bist das Licht der Welt und das wollen wir erleben. Wir wollen erleben, Jesus, dass du in unser Leben reinkommst, dass du in unsere Finsternis reinkommst und alles erleuchtest. Jesus, komm du, schenk du Orientierung, schenk du wahres Leben, schenk du Neubeginn, schenk du Sinn und Ziel. Nimm die Ängste, nimm die Lebenslügen, die ich über mich glaube, nimm alles, was mich hindert, was mich einschränkt, wo ich einfach nur depressiv und niedergeschlagen und sonst was bin. Jesus, komm du rein in unsere Finsternis. Jesus, sei du das Licht. Amen.